Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Professor Dr. Beate Küpper. Sie ist erstmal Sozialpsychologin, aber sie beschäftigt sich mit etwas ganz Besonderem. Und zwar ist sie außerdem Professorin für soziale Arbeit in Gruppen- und Konfliktsituationen an der Hochschule Niederrhein. Und ihr Forschungsschwerpunkt ist die Verbreitung rechtsextremer, menschenfeindlicher und antidemokratischer Einstellungen. Und das ist ja gerade etwas, was wir in Deutschland jetzt so seit 2-3 Monaten wieder sehr vermehrt beobachten. Menschen gehen auf die Straße, es wird gegen die AfD demonstriert, es wird gegen demokratiefeindliche Strömungen demonstriert. Viele Menschen machen sich Sorgen und es ist auch einfach ein Thema, was viele Eltern, normalerweise sind wir ja kein politischer Podcast hier, aber es ist ein Problem oder ein Thema, was viele Eltern und viele Menschen einfach gerade wirklich sehr beschäftigt. Was passiert gerade in meinem Land? Wie wird dieses Land sich vielleicht verändern? Und Sie beschäftigen sich damit schon sehr lange und super intensiv. Und ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, weil Sie gerade auch so super busy sind und überall gefragt sind und Reden halten und Vorträge machen und auch einfach ihre Ergebnisse überall präsentieren. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier bei mir im Podcast zu sein.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Professor Küpper, warum beschäftigen Sie sich überhaupt mit diesem Thema? Wie ist es dazu gekommen?
Na, vor vielen Jahren habe ich mal meine Promotion geschrieben über das Thema, sind Singles anders als Paare? Und da habe ich verschiedene, ich sag mal auch Persönlichkeitsmerkmale und Vorstellungen vom Leben abgefragt. Aber ich habe eben auch solche gesellschaftlichen Vorstellungen abgefragt. Und da kam raus, dass gerade Single-Männer eher so etwas vertreten wie, dass sie es gut finden, dass es in der Gesellschaft gruppenbasierte Hierarchien gibt. Das heißt, dass einige Gruppen weiter oben und andere Gruppen weiter unten sind. Mhm. Und das hat, und damit unterschieden sie sich sehr von den Single-Frauen, die eher für so Gleichwertigkeit waren zwischen verschiedenen Gruppen. Und das war ein wichtiger Befund, weil man immer sehen konnte, die passen eigentlich gar nicht so gut zusammen. Okay. Das war ein bisschen der Start, wie ich da reingekommen bin. Und dann ging das weiter. Ich war dann lange, über 10 Jahre am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Und da haben wir uns mit dem Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit beschäftigt. Also die Feindlichkeit gegenüber anderen Menschen. Nicht einfach, weil man jetzt von den einen nicht leiden kann, sondern dass man Menschen nicht leiden kann, weil man sie einer ganzen Gruppe zuweist, die man nicht mag. Also weil man sie als irgendwie fremd, als anders, als unnormal, als ungleich betrachtet und daraus dann ganz schnell ungleichwertig wird. Und das haben wir dann, sind wir weitergegangen und jetzt machen wir halt Studien auch nicht nur zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, sondern auch zur rechtsextremen Einstellung in der Gesellschaft.
Wie lange betreiben Sie diese Studien schon und hat sich etwas verändert in dieser Zeit?
Also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, damals ist das Konzept erdacht worden von Wilhelm Heidmeier, den Namen kennt vielleicht die eine oder die andere. Das machen wir, haben wir schon 2002 angefangen, solche großen Studien zu machen. Also das sind repräsentative Bevölkerungsumfragen, wo wir Menschen, vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer, anrufen, beziehungsweise tut das ein Umfrageinstitut für uns und nach ihren Einstellungen fragen. Und seit 2014 tun wir das auch im Rahmen der Mitte-Studie. Die wird gefördert von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Studie ist unter Leitung von Professor Andreas Zick, auch vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Und hier fragen wir also sowohl nach positiven Einstellungen gegenüber der Demokratie, als eben auch nach Misstrauen gegenüber der Demokratie bis hin zu Feindlichkeit und rechtsextremen Einstellungen.
Hat sich da etwas verändert? Haben die Menschen vor, sagen wir mal, Pi mal Daumen 20 Jahren da andere Antworten gegeben als jetzt?
Naja, das geht immer wellenförmig. Also in erster Linie müssen wir sagen, unser Land ist besser geworden, wir alle sind besser geworden in der großen Mehrheit. Wir sind nicht mehr, wenn ich das mal einmal so hart sagen darf, wir sind nicht mehr so antidemokratisch, wie wir noch 1945 waren. Mhm. Manchmal haben wir uns dann aber eingebildet, wir haben 1949 auf den großen Knopf gedrückt und wären mit auf Knopfdruck demokratisch geworden und auch nicht mehr antisemitisch und so. Wir wissen genau, das stimmt nicht. Mhm. Wir haben also ein hochanspruchsvolles Grundgesetz. Würde und Gleichheit steht da drin. Da stehen auch Antidiskriminierungsnormen drin. Aber wir wissen ganz genau, das hat viele Jahrzehnte gedauert, bis alleine Frauen auch nur rechtlich gleichgestellt waren. Ich bin jetzt 55, also noch nicht so furchtbar alt. Ich war schon erwachsen. Da durften Frauen noch keinen Führerschein machen ohne Zustimmung ihres Mannes. Und von Vergewaltigung in der Ehe muss man da gar nicht sprechen. Mhm. Das gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Wir sind also insgesamt in der Gesellschaft besser geworden, was Gleichstellung betrifft, nicht nur in Bezug auf Frauen, sondern auch auf, jetzt, wir hatten das Gesetz zur Gleichstellung der Ehe, Ehe für alle 2017. Wir haben zunehmend auch Menschen mit Behinderung in den Blick genommen. Wir haben Gleichwertigkeit von Menschen unterschiedlicher Religion, stand schon immer im Grundgesetz. Auch da gucken wir jetzt ein bisschen genauer hin. Also wir sind insgesamt besser geworden. Mhm. Aber das geht eben wellenförmig. Wir hatten schon mal hohe Angriffswellen, auch in den 90er Jahren, eine starke, ich sag mal, Hass gegenüber Menschen, die auf Asylsuche waren. Sie erinnern sich an die pogromartigen Vorfälle, damals Rostock-Lichtenhagen, aber eben auch der Brandanschlag in Solingen, in Mölln. Das war also nicht nur im Osten so. Mhm. Damals hatten wir schon eine sehr harte Stimmung, auch eine sehr feindselige Stimmung gegenüber Menschen, die als irgendwie fremd wahrgenommen wurden. Dann war das eine Weile besser und jetzt ist es wieder gekommen. Wir sehen also seit einigen Jahren tatsächlich wieder einen Anstieg von rassistischen Einstellungen, von antisemitischen Einstellungen, übrigens auch von sexistischen Einstellungen. Das sehen wir nicht nur auf der Ebene der Einstellung. Wenn man in die Polizeistatistik und den Bericht des Verfassungsschutzes sieht, dann sehen wir hier auch einen Anstieg an Hasstaten. Insbesondere nochmal im letzten Jahr wieder ein Anstieg an Hasstaten nach 2016, 17 wieder hohe Hasstaten gegenüber Geflüchteten und Asylunterkünften. Der Anstieg des Antisemitismus nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern auch schon vorher, insbesondere von rechtsextremer Seite. Damit verbunden jetzt auch wieder mehr antimuslimische, also beispielsweise auch Angriffe auch auf türkische Restaurants werden berichtet. Und auch Sexismus und frauenfeindliche Straftaten sind gestiegen. Straftaten gegen LSBTQ-Personen, also lesbisch, schwule, bi, trans Menschen. Auch häusliche Gewalt gegen Frauen hat zugenommen. Das ist interessant. Das wird oft so als Partnerschafts- und Beziehungstat abgetan. Aber häufig werden Frauen oft in eben von ihren Partnern oder Ex-Partnern Gewalt ausgesetzt, weil sie Frauen sind. Also nicht einfach nur als Person, sondern weil sie Frauen sind, weil sie sich etwas herausgenommen haben, in Anführungsstrichen, was ihnen vermeintlich nicht zusteht, weil sie verdächtigt werden, fremdgegangen zu werden oder es auch tatsächlich getan haben oder sich trennen wollen. Aber etwas, was eben nicht nur ihnen persönlich angelastet wird, sondern sagt, das steht dir nicht zu, weil du Frau bist. Und damit wird es zur frauenfeindlichen Tat.
Interessant, meine Güte. Was sagen denn die Menschen, also wenn sie sagen, das ist kann man so ein bisschen in Wellen beobachten, jetzt sind wir gerade wieder so eher auf einem Höhepunkt. Was sind die Gründe dafür?
Naja, wir haben auf der einen Seite diese seit Jahrhunderten, einige würden sagen seit Jahrtausenden schlummernden Ressentiments gegen die anderen, das ist uralt. Wir haben den Antisemitismus, also mindestens seit dem Mittelalter und schon vorher, auch den Sexismus, der ist uralt. Die Ungleichwertigkeitsvorstellungen, das ist also alles überhaupt nichts Neues. Fremdenfeindlichkeit, der Fremde ist ja sozusagen geradezu sprichwörtlich. Klammer auf, das Schöne an der Fremdenfeindlichkeit ist ja im Grunde genommen, fremd ist mir ja nur der, den ich nicht kenne. Wenn ich den dann kennengelernt habe, ist der mir nicht mehr fremd.
Stimmt.
Klammer wieder zu. Also das ist uralt. Dann haben wir schlummernde Ressentiments, die können dann leicht wieder angeheizt werden. Mhm. Wir konnten das oder mussten das während der Corona-Pandemie sehen. Die Abwertung von Menschen, die asiatisch sind oder als asiatisch wahrgenommen werden, das war schon fast in Vergessenheit geraten. Und selbst Menschen, die selber irgendwie mal ihre Vorfahren aus einem asiatischen Land kamen, hatten das vergessen. Und dann kam die Corona-Pandemie und dann titelte der Spiegel die gelbe Gefahr oder machte so eine Assoziation. Und damit kam das aus unserem hintersten Hinterkopf, das ist da drin, seit die Mongolen, ich sag mal, Europa überfallen haben, kam dieser dieser anti-asiatischen Ressentiments wurden wieder hochgeheizt. Das war so schlimm, dass asiatische Menschen sagten, die anderen wechseln die Straßenseite, wenn sie mich sehen. Es wurde dann als auch als China-Virus und sie wurden gleich mit in, sagen, ich war noch nie in China, meine Vorfahren kommen auch gar nicht aus China, aber es war so schlimm, dass es dann diese Aktion gab von jungen Asiatinnen, I'm not a virus, ich bin kein Virus, weil sie sich nicht mehr zu helfen wussten, weil sie sagten, ich kriege so viel Hass ab in einigen Ländern. Ich weiß, es aus Ungarn sind Menschen aus dem Bus geworfen worden, also richtig schlimm. Sodass wir also sagen können, das kann angeheizt werden. Es kann auch durch Krisenzeiten nochmal besonders, heizt sich das an, weil Krisen, und wir reden im Moment ja von diesen vielen sich überlagernden Krisen, für die Menschen überfordernd wirken einerseits und andererseits auch ein bisschen insofern dann die Suche nach einfachen Lösungen und einfachen Erklärungen naliegt, weil man denkt, das ist alles sowieso schon so kompliziert. Mhm. Der Klimawandel ist so komplex und dann noch die Globalisierung und die Migration und die Digitalisierung. Dann kam noch Corona und jetzt noch die Kriege. Das ist alles so viel, das überfordert mich. Da muss es doch eine einfache Erklärung geben. Und die einfache Erklärung ist oft mit so Verschwörungsmythen verwunden. Ah, gibt's da nicht doch kleine, klandestine Gruppen, die die Welt an den Fäden und die Politik an den Fäden hält und uns steuert? Ist es nicht ganz einfach? Man muss nur die Grenzen wieder zumachen. Das sind dann, also man ist dann leichter offen auch für solche einfachen Erklärungen und scheinbaren Lösungsvorschlägen. Auch wenn wir, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken würden, wissen, dass es überhaupt keine Lösung gegen den Klimawandel und gegen alles andere auch nicht. Aber man ist, weil man denkt, das überfordert mich. Ich will da jetzt auch nicht mehr drüber nachdenken. Und wir wissen, wir haben auch Akteure der äußersten Rechten, weltweit übrigens, das ist kein deutsches Phänomen, die ganz gezielt solche Krisenzeiten ausnutzen, auch hochheizen, auch negative Stimmung verbreiten und dann ganz gezielt auch Populismus verbreiten gegen die da oben, die das moralisch reine Volk und die hart arbeitenden Menschen betrügen um das, was ihnen zusteht. Also das auch nochmal anheizen, so eine Wut anheizen und dann, ich sag mal, einfache Erklärungen und übrigens auch Verschwörung streuen, jede Menge, also Genderwahn, Windkraftlobby, Homo-Lobby und am Ende waren es immer die Juden. Das heißt, wir sehen hier tatsächlich auch politische Akteure von ganz rechts außen, die ganz gezielt versuchen, Krisenstimmungen aufzugreifen und in Wut zu übersetzen.
Bevor ich da nochmal drauf eingehen möchte, habe ich noch eine Nachfrage. Ist das in uns allen drin? Sind wir alle irgendwo fremdenfeindlich? Mal mehr oder mal weniger? Fängt das an im Kindergarten? Die haben die besseren Schaufeln, die sind doof, die sollen aus meinem Sandkasten raus, quasi so. Und erziehen wir uns dazu, anders zu sein? Oder merken wir irgendwann, oder können wir das irgendwann reflektieren und sagen, Käse? Also warum einfach nur, weil dieserjenige aus einem anderen Land ist oder ich aus einem anderen Land, warum sollen wir da verschieden sein? Und warum ist das bei anderen Menschen dann, bleibt das? Also wie ist das so grundsätzlich? Sind wir da eigentlich schon alle gleich?
Ja, also erstmal beides. Also was uns von der Biologie her angeboren ist, ist, dass wir versuchen, das ist unser Gehirn, die Komplexität irgendwie zu vereinfachen, zu reduzieren. Das ist alles so, strömen so viele Eindrücke auf uns ein. Unser Gehirn muss sortieren, das wissen wir aus der Kognitionsforschung. Und dann sortiere ich halt nicht nur Gläser und Flaschen und Tische und Stühle und Pflanzen und Tiere, sondern ich ordne in Gruppen, kategorisiere also auch Menschen. Aber das ist sozusagen automatisch. Mhm. Das brauchen wir zur Vereinfachung. Aber was nicht automatisch ist, nach welchen Kategorien wir gerade kategorisieren. Ich mache das bei so Vorträgen oder in Seminaren dann gerne mal. Hier sitzen Menschen mit und ohne Brille. Ach, da hat man gar nicht drauf geachtet. Mhm. Und dann sage ich manchmal sowas wie, ja, die Menschen mit Brille, die haben ja einen viel schärferen Blick. Die sind wahrscheinlich auch viel klüger, weil die so viel lesen. Die Menschen ohne Brille, na, die sind ja viel näher an der Welt. Die haben nicht immer so eine Glasscheibe zwischen sich und der Welt. Die sind viel emotionaler. Aber ein Atomkraftwerk leiten, lasse ich doch lieber von so einem klugen, rationalen Menschen. Das heißt, man kann in kürzester Zeit so eine willkürliches Merkmal herausgreifen. Und einige von uns können sich vielleicht noch dran erinnern, in Kindheit mal gehänselt worden zu sein, weil sie eine Brille tragen, tragen jetzt vielleicht lieber Kontaktlinse oder arbeiten da auch ganz gezielt mit und sagen, im Job ziehe ich die Brille auf, weil ich dann auch die positiven Stereotype da kriege. Ich werde dann für schlauer erachtet. Und abends will ich vielleicht attraktiv sein und leidenschaftlicher wirken und emotionaler, da ziehe ich dann mal die Kontaktlinsen auf. Mhm. Also das heißt, wir arbeiten ja auch mit diesen Zuweisungen, sowohl im Positiven wie im Negativen. Mhm. Und wir sehen aber, wie willkürlich sie sind. Und wir sehen das an so einem Merkmal wie, ach, der kommt aus einem anderen Land oder die hat vielleicht eine dunklere Hautfarbe oder er ist muslimisch oder jüdisch, wir nicht nur dranhängen, ah, welcher Religion oder vielleicht auch anderen Identität gehört jemand an oder weist sich selber zu oder weist sich vielleicht auch gar nicht selber zu, sondern sagt, hallo, ich war eben noch nie in China, aber ihr seht mich alle als Chinesen. Dann hängen wir eine ganz riesige Blase dran an scheinbaren Eigenschaften, die wir damit verbunden, eben sowohl positiven Eigenschaften als auch negativen Eigenschaften, die gar nichts damit zu tun haben, dass ich vielleicht aus keine Ahnung, Marokko, China oder Holland meine Vorfahren gekommen sind, oder dass ich vielleicht eine Frau bin. Das macht was mit mir, dass ich eine Frau bin, aber die ganzen Eigenschaften, die mir dann dazugewiesen werden, als scheinbar natürlich oder gottgegeben, das ist dann eben ganz viel ansozialisiert.
Was macht es dann, wann fangen dann solche Kategorien an, rechts zu werden oder rechtsradikal oder rechtsextrem? Das ist ja auch, sind ja auch noch so Worte, die gerne mal vermischt werden, aber auch wirklich eine unterschiedliche Bedeutung haben.
Mhm. Also wir haben ganz viel Alltagsrassismus, Alltagssexismus, Alltagsantisemitismus. Das fängt bei so ganz Kleinigkeiten an. Das ist uns auch nicht immer bewusst und das ist auch nicht immer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, böse gemeint, aber wir reproduzieren das, wir plappern das nach, weil das einfach so in unserer Kultur drin ist, dass wir nicht immer, ich sag mal, drüber nachdenken, was wir so sagen. Mhm. Wir plappern das einfach nach und es wirkt trotzdem sehr verletzend. Mhm. Ich sag das immer, ich bin blond und ich sag mal, ein Blondinenwitz ist noch ganz lustig, ein zweiter geht noch so, ein dritter fängt dann an wirklich zu nerven. Mhm. Und das ist ein harmloses Beispiel. Mhm. Ne? Da kennen wir viel Übleres. Ich habe jetzt absichtlich so ein harmloses Beispiel genannt. Und da muss man sich immer fragen, naja, ich höre ja nur meinen eigenen Spruch. Die anderen, die vielleicht als irgendwie anders, als irgendwie abweichend gelten, die hören diesen Spruch jeden Tag 10-mal und dann macht das was mit einem. Also immer sozusagen die Fragen, die diese Sprüche abkriegen, nicht selber, der immer, doch, du stell dich doch nicht so an, ist doch harmlos, ist doch gar nicht böse gemeint. Mhm. Also das heißt, wir haben diese Altersressentiments. Mhm. Und zum Rechtsextremismus wird es dann, wenn es eben in eine Ideologie übergeht. Wenn wir dann sagen, ah, das ist nicht nur, ich sag mal, unserem Alters, vielleicht auch etwas gehässigen Einstellungen anderen Leuten gegenüber, wo wir denken, na, drüber nachdenken, will ich die eigentlich nicht haben. Ich würde auch nicht gerne, dass andere so über mich denken. Aber es ist noch keine Ideologie. Eine Ideologie wird es, wenn ich sage, das ist richtig so. So ist die Welt sortiert. Es gibt Menschen, die sind mehr wert und es gibt Menschen, die sind weniger wert. Und das hängt an ihren zugewiesenen Merkmalen. Also ich verkürze das jetzt mal ganz brutal. Mhm. Weiße sind besser als Schwarze. Mhm. Oder Männer sind besser als Frauen. So, und das haben wir viele Jahrhunderte geglaubt und diese Ideologien sind natürlich immer noch irgendwo in der Welt und wir können uns davon nicht ganz freisprechen, weil wir nun mal Kinder dieser Welt sind. Und wenn es dann nicht nur ist, ein, ich sag mal, ein etwas unbedarftes Übernehmen, sondern wir sagen, das ist richtig so, dann fängt es an, zur Ideologie zu werden. Und diese Ungleichwertigkeitsideologie ist im Kern, gehört hier zum Rechtsextremismus. Dann kommen noch andere Bausteine dazu, dann kommen noch solche politischen, also diese neben diesen, sag mal, sozial-völkischen Dimensionen wie Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, also die Vorstellung, einige Völker sind mehr wert als andere oder auch die Deutschen sind anderen Völkern überlegen von Natur aus oder es gibt lebenswertes und unwertes Leben, das wird das ganz übel, sondern da kommt auch noch diese politisch-historische Dimension dazu, also nationaler Chauvinismus, das heißt, Deutschland muss mehr Rechte und Stärken durchsetzen auf der Welt oder eine Verharmlosung des Nationalsozialismus oder nach dem Motto, der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten oder auch die Befürwortung einer Diktatur. Mhm. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die das Volk insgesamt verkörpert oder wir brauchen einen Führer, der Deutschland mit starker Hand regiert. Also das sind solche tatsächlich damit, dann wird es dann zu einer rechtsextremen Ideologie. Zum Rechtsextremismus, zum Handeln kommt es dann, wenn dann auch noch die Gewaltbilligung und Gewalt dazu kommt.
Wenn eine Partei vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gesehen wird oder gelabelt wird, wenn es festgestellt wird, dass sie rechtsextrem ist, warum kann sie dann noch in Deutschland sein, also existieren, wenn sie eigentlich wieder den Wurzeln des Landes sozusagen, der was alles, was nach den Weltkriegen überlegt wurde, zum Schutz vor Kriegen, vor, ja, einfach zum Schutz der Welt, der Menschenfreundlichkeit, wenn das wieder diesem Kern des Landes ist, warum ist das trotzdem möglich, noch Partei zu sein?
Nein, der Verfassungsschutz hat zur Aufgabe, die Verfassung zu schützen, und der wägt dann ab, also wie viel Bedrohung geht da schon von aus, von einer Partei oder auch Gruppierung. Sind die nur, ich sag jetzt mal, ein bisschen durcheinander? Bei den Reichsbürgern, über die wir manchmal sprechen, wurde mal gesagt, naja, die sind ein bisschen spinide, die denken, Deutschland ist gibt's gar nicht, ist eine GmbH, und machen dann so ihre kleinen und manchmal auch ihre Wohnung und sagen, das ist jetzt hier mein Land. Da kann man sagen, vielleicht ein bisschen durchgeknallt, aber gefährlich wird es dann, wenn die Waffen im Schrank haben, und wenn sie dann auch, und das ist eben doch häufig der Fall, mit Rechtsextremen einhergehen und dann das Ganze auch noch als mit Umsturzplänen verbinden. Dann kommt der Verfassungsschutz auf den Plan, und der kommt eben auch bei Parteien und Gruppierungen auf den Plan, die menschenfeindliche Ideologien streuen, die gezielt das auch verbinden mit einer Idee der Abschaffung der Demokratie. Wir dürfen nicht vergessen, Grundgesetz, erster Artikel, Gleichwürde und Gleichheit eines jeden Menschen. Das ist ein hoher Anspruch. Mhm. Und das, ich sag mal, im Alltag wird das häufig gerissen, dieser Anspruch, auch ohne, dass wir das vielleicht wollen. Aber wenn es eben zur Ideologie wird und wenn es dann mit Gewalt dann auch die Verfassung, unsere Verfasstheit, unsere demokratische umgestürzt werden soll, dann kommt der Verfassungsschutz auf den Plan. Mhm. Jetzt ist immer die Frage, ab wann wird das richtig bedrohlich? Und wir konnten ja beim NPD-Verbot, beim Gescheiterten sehen, der NPD, der wurde durchaus attestiert, dass sie verfassungsfeindlich ist in dem, was sie als Ziele hat, nämlich die Abschaffung der Demokratie und die Einrichtung eines Führerstaates. Aber es wurde gesagt, sie ist einfach zu klein, sie ist zu unbedeutend im Moment, deswegen geht von ihr keine reale Gefahr aus. Ich finde das insofern, ich bin keine Juristin, insofern problematisch, als dass wir uns immer daran erinnern müssen, die NSDAP damals, ne, die hatte 1928, 29 bei den Wahlen auch unter 4%. Haben nicht viele Menschen die gewählt. Und kurze Zeit später, 3-4 Jahre später, hatte sie über 42% und war immer noch in der Minderheit. Übrigens ist auch die Demokratie offiziell nie abgeschafft worden. Aber sie ist eben so
nicht gelebt worden,
so, ich sag mal, ausgehöhlt worden und so in eine Diktatur umgewandelt worden ist. Da konnte auf dem Papier nach wie vor Demokratisches stehen, aber die Gesetze waren es dann nicht mehr und auch das Handeln natürlich erst recht nicht. Und von daher müssen wir so ein bisschen aufpassen bei dem, wie schnell, sagen wir, wie leicht sagen wir, naja, harmlos sind ja noch nicht so viele. Und wie schnell das dann auch gehen kann. Und wir dürfen nicht vergessen, in einigen, NRW noch nicht so, aber in Teilen auch und gerade in einigen ostdeutschen Landesteilen, hatte schon die NPD vor 20 Jahren über 20% bei Kommunalwahlen. Das heißt, das sind auch Traditionen, die seit dem, ich sag mal, seit der Zeit des Nationalsozialismus nie mit dem Knopfdruck abgeschafft worden sind, im Westen nicht und im Osten auch nicht, und sich dann damals schon in Wahlstimmen niederschlug, übrigens auch im Westen. Wir hatten schon über 10% für die DVU da und die Republikaner damals, ne? Das ist also gar nicht so was ganz Neues, sodass wir jetzt, wenn wir über die AfD sprechen und über das Verbotsverfahren, immer darüber nachdenken müssen, naja, was sind das, wie gut kann man eigentlich tatsächlich juristisch nachweisen, dass sie eine handfeste Bedrohung für die Demokratie ist? Lässt sich das für alle Landesteile durchsetzen? Was sie auf jeden Fall ist, sie ist in Teilen verfassungsfeindlich, das wurde schon attestiert. Und wenn man sich in das Programm und wenn man in die Reden schaut, dann ist da auch ganz viel Menschenfeindlichkeit drin.
Jetzt war ich letztes Jahr mit meinen Kindern in Amsterdam und wir waren im Anne-Frank-Haus. Ich habe mich da sehr drauf gefreut und habe das vorbereitet, auch mit meinen Kindern, jeweils altersgerecht. Und ich fand das unglaublich beeindruckend, einmal in diesem Haus, in diesem Versteck, wo sie ja über also 2 Jahre ausgehalten haben. Und wenn man rausgeht aus dem Haus, steht ein großes Zitat vom Vater, der ja als einziger noch lange, lange gelebt hat und auch ja dafür gesorgt hat, dass das Tagebuch publiziert wurde. Und er war so ein intelligenter Mensch. Da sind Ausschnitte aus Frankreich, Holland, England. Der konnte den Journalisten immer auf ihrer Sprache antworten. Also war ein wahnsinnig intelligenter Mensch, der damit klarkommen musste, was seiner Familie passiert war. Da war ein großes Zitat und da steht drin so ungefähr: Mir ist das Schlimmste passiert, was einem Menschen passieren kann. Ich habe das Liebste verloren, was ich hatte, meine Töchter, meine Frau. Aber etwas gibt mir hier noch Sinn und Hoffnung, denn ich weiß, die Menschen werden sich durch Annes Tagebuch immer daran erinnern und es wird nie wieder passieren. Und ich lese diesen Spruch und denke, das ist gut, dass du das damals gedacht hast. ich würde ein Fragezeichen an es stellen. Ich weiß nicht, ob es nochmal passieren würde, weil ich hoffe nicht, als Jugendliche in der Schule habe ich es auch, mein Gott, die Menschen wissen das doch. Manchmal denke ich so, vergisst man das? Ist das zu lange her? Und ich rede jetzt nicht von wirklich so Holocaust-Leugnern, die das ja grundsätzlich einfach in Frage stellen, aber es gibt ja viele Parallelen, die auch gerade so zu 1933 oder 29 oder so gezogen werden. Während den Anfängen hört man gerade ganz oft. Wie sehen Sie das? Ist das etwas so, was die Menschen vergessen vielleicht irgendwann?
Ja, also ich sag mal so, das ist jetzt die letzten Überlebenden sind schon sehr, sehr alt. Auch die letzten Menschen, vielleicht auch aus unseren Familien, die nochmal erzählen können, wie schlimm das war. Jetzt wissen wir leider, dass wir auch in unseren Familien häufig sehr positiv Erzählungen haben. Also über die schlimmen Sachen erzählen wir nicht so gerne. Und da haben wir auch nicht so viel Berichte von unseren Omas und Uromas. Also weder, was ihnen selber vielleicht Schreckliches passiert ist, noch was sie vielleicht auch anderen Schreckliches angetan haben. Und solange wir nicht hinschauen, von wem habe ich eigentlich das Kaffeeservice? Wem hat das vorher gehört, was ich von der Oma geerbt hat? Oder der schöne Leuchter, den ich gerade auf dem Flohmarkt gekauft habe, dieser siebenarmige. Woher kommt der eigentlich? Mhm. Und dann sehe ich vielleicht hebräische Schriftzeichen eingebrannt. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wo stand der vorher? Wem hat der vorher gehört? Und solange wir das noch nicht gemacht haben, solange wir das nicht wirklich bis, ich sag mal, wo es weh tut, in unsere eigenen Familien hinein, uns fragen, wie viel wegsehen, wie viel mitmachen, war eigentlich dabei, wie viel mitlaufen, haben wir noch gar nicht angefangen, uns wirklich, ich sag mal, intensiv und innerlich, auch wo es weh tut, mit damit auseinanderzusetzen, was passiert ist. Und dann ist es leicht, wenn dann, ich sag mal, inzwischen nach 80 Jahren scheint Gras über die Sache gewachsen zu sein. Man geht wieder so ein bisschen selbstbewusster rum und sagt, auch gerade junge Leute sagen, Mensch, ich darf nicht stolz auf mein Land sein, warum dürfen das alle anderen, ne? Und das heißt, wir fühlen uns dann so ein bisschen beleidigt, anstatt zu sagen, lasst uns das doch im Positiven als Verantwortung nehmen und sagen, ja, die Verantwortung ist, sich immer wieder auch selbstkritisch die Frage zu stellen, wie viel Antisemitismus, wie viel Rassismus, wie viel andere Ismen habe ich eigentlich in mir drin? Es wäre ein Wunder, wenn ich das nicht hätte, weil ich eben Kind dieser Welt bin. Mhm. Aber ich muss dabei nicht stehen bleiben. Und das ist der hoffnungsvolle Satz von dem Vater von Anne Frank. Ich kann was dazu lernen. Mhm. Ich habe auch manchmal Sorgen, dass wir es uns etwas zu leicht machen und sagen, na ja, das haben wir jetzt hier abgehakt und jetzt mal Schlussstrich drunter und jetzt nach vorne gehen. Beides ist, glaube ich, richtig zu sagen, positiv in die Welt schauen, sagen, wir haben vieles dazu gelernt, wir sind jetzt viel besser geworden. Die Zeichen, Sie haben damit angefangen zu sagen, es gehen jetzt im Moment sehr viele Leute auf die Straße, die übrigens nicht nur gegen etwas protestieren. Die protestieren für etwas. Mhm. Die protestieren für die Demokratie. Und das ist ja nicht nur so ein hohles Wort, sondern das heißt eben Würde und Gleichwertigkeit aller. Und wenn wir uns das mal, Sie machen jetzt hier viele Hörerinnen für die Kinder haben, zu überlegen, was bedeutet das für meine eigenen Kinder, wenn sie als irgendwie ungleich, als irgendwie anders von den anderen gemobbt, gehänselt werden, wenn sie vielleicht, wenn sie dann die ersten Liebesbeziehungen haben, wenn sie vielleicht heiraten, wenn sie vielleicht sich in jemanden verlieben, der aus einem anderen Land kommt, wenn meine Enkelkinder dann vielleicht ein bisschen dunklere Haut haben. Denn das ist jetzt vielen Leuten nochmal klar geworden, unter diesem Stichwort der Remigration. Und gesagt, Mensch, das könnte meine Partnerin, mein Partner sein, meine Arbeitskollegin. Mhm. Meine Enkelkinder, ne, die werden dann rausgeschmissen und wahrscheinlich auch nicht sehr freundlich. Mhm. Das hatten wir schon mal, das wollen wir auf gar keinen Fall nochmal. Das heißt, dieser, ich sag mal, das etwas abstrakte Begriff von Demokratie füllt sich damit nochmal mit Leben und gerade auch eben dieser erste Artikel von Würde und Gleichheit.
Das heißt, dass diese Bewegung, die es gerade gibt, dass auch die Menschen nicht aufhören, immer noch auf die Straße zu gehen. Natürlich wird es nochmal wichtiger, wenn es heißt, zur Wahlurne zu gehen oder Briefwahl zu machen, aber da seine Stimme abzugeben, das macht Ihnen Hoffnung. Also das sehen Sie gerade als wirklich gutes Zeichen und nicht nur als quasi Lippenbekenntnis.
Nein, ich glaube, viele sind nochmal aufgewacht und haben sich erschrocken und gesagt, nee, also das, was da verbreitet wird, das ist für Leute, die sich damit beschäftigen, gar nichts Neues. Das ist auch gar kein Geheimtreffen insofern, als dass da geheimnisvolle Dinge, es war schon ein Geheimtreffen, die haben ja, wenn wir ehrlich sind, haben die Wannsee nachspielen wollen, ganz gezielt und das haben sie auch erreicht. Haben sie ein bisschen ins Knie geschossen, weil jetzt wird es auch als Wannsee 2 wahrgenommen, ne? Und also wo die Deportation der Juden geplant worden ist damals. Und von daher wurde das genauso aufgenommen, wie es gemeint war. Und es gibt viele Abhandlungen, die das nochmal sozusagen ausführlicher darstellen, auch von der identitären Bewegung, die da mit Martin Sellner vertreten war. Aber viele Menschen sind nochmal aufgewacht und haben gesagt, nee, also jetzt, ich höre das immer wieder, die sagen, jetzt ist Schluss mit lustig. Wir lassen uns nicht nur unsere Demokratie, sondern unsere Gesellschaft nicht von denen kaputt machen. Denn wenn man das mal weiterdenkt, wenn man mal weiterdenkt, wo landen wir dann? Wenn wir einige Parolen weiterdenken, wenn wir einige Forderungen weiterdenken, dann landen wir wo die allermeisten Menschen auf gar keinen Fall wieder landen möchten. Nicht nur, weil sie persönlich vielleicht betroffen sind oder ihre Nächsten, sondern weil sie sagen, ich möchte auch nicht, dass jetzt zum Beispiel meine Kinder in eine Welt hineinwachsen, die so feindselig ist. Denn wir wissen, zuerst geht es, das war in der Vergangenheit so, es mag zuerst die Fremden treffen. Und dann trifft es aber auch ganz viele von denen, die sich erstmal gar nicht als fremd wahrnehmen, die aber vielleicht in anderer Hinsicht als irgendwie abweichend, als irgendwie anders gelten. Ne, das sind dann die Nächsten, die dran sind. Und das hatten wir schon mal. Das wird vielen Leuten bewusst, dass sie sagen, so eine Gesellschaft will ich nicht nochmal. Also von daher würde ich immer sagen, auch wenn man vielleicht mit vielem, was politisch los ist, nicht einverstanden ist. Und das ist, glaube ich, das Positive, dass wir jetzt bei vielen Demonstrationen sehen, dass es so breite Bündnisse auch sind, wo wir nicht im Detail, das ist wichtig, dass wir uns im Detail streiten und andere Ideen haben. Das gehört zur Demokratie dazu. Das ist ja gerade die Kunst, ne? Dass wenn wir unterschiedlicher Ansicht sind, uns nicht die Köpfe gegenseitig einschlagen, sondern das auf eine zivilisierte Art und Weise. Ist doch total kompliziert, anstrengend, mühselig. Ne? Ja. Das ist auch nicht immer easy going. Man ist auch mit vielem unzufrieden. Aber diese Unzufriedenheit dann nicht übersetzt in, so und jetzt zeige ich es denen aber mal, ne? Weil das rächt sich dann. Und wir, ich sage das nochmal, wir können sehen, wie schnell sich das dann auch verselbstständigt, wenn dann Parteien wie die AfD in politische Macht kommen. Dann sitzen die nämlich in entscheidenden Positionen. Dann ist nicht mehr einfach nur dahingesagt und man ist mal ordentlich wütend, sondern wird das echte Politik. Die und wir sehen das jetzt schon in den Landesteilen, wo wir Landräte haben oder Bürgermeister. Das Erste, was gestrichen wird, sind Sozialleistungen, die beispielsweise dann auch Kindergärten betreffen können.
Es gibt ja auch immer wieder die Diskussion und oder Menschen fordern, lass die uns die Partei verbieten, dann ist das Problem jetzt weg und dann können wir uns danach nochmal überlegen, wie wir die alle einfangen, die da dafür gewählt haben. Das ist ja auch so die Sache. Anscheinend finden ja viele Menschen gerade nirgendwo anders oder fühlen sich die Menschen nirgendwo anders so gehört oder so verstanden. Wie kann man da auch vielleicht helfen? Sie haben gesagt, diese Parteien schaffen es oft durch so einfache Formeln, Populismus. Das sind so, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, weiß man, das ist Quatsch, aber es hört sich erstmal so gut an. Wie kann man dagegen steuern oder die Menschen vielleicht ja nochmal zum Nachdenken anregen, die wählen würden, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist?
Naja, alle, die sagen, ja. Ich finde die zwar nicht gut, aber ich wähle die aus Protest, um den anderen einen rein auszuwischen. Denn die müssen sich dann fragen, ja, du richtest damit aber tatsächlich dann etwas an. Dann sitzt eine Partei rechts außen mit feindseligen Parolen in entscheidenden Gremien, in Entscheidungsmacht. Also das heißt, das ist nicht so leicht wieder zurückzudrehen. Das können wir ja in unseren Nachbarländern sehen, Ungarn, wie schwierig das jetzt auch in Polen gerade ist, gerechtlich wieder zurückzudrehen. Übrigens, Frauenrechte sind die ersten, die geknickt werden, ne? Klammer wieder zu. Das ist nicht so leicht, da wieder rückwärts zu stellen. Das heißt, ich würde mir das gut überlegen, wenn ich, ich sag jetzt mal, regierenden Parteien oder auch der Opposition einen auswischen will, da habe ich genug andere Parteien, die ich wählen kann. Es muss dann keine Rechtsaußenpartei sein, das ist das eine. Und sich tatsächlich nochmal zu sagen, naja, Demokratie bedeutet nicht nur gehört zu werden und eine Stimme zu haben, sondern es bedeutet auch Verantwortung. Ne, wir sind also auch alle damit mitverantwortlich, dass das hier funktioniert. Demokratie kommt nicht von oben, sondern Demokratie ist ja gerade die Idee, dass wir sie alle gemeinsam machen. Dazu gehört das Aushalten auch von Dingen, mit denen man gar nicht einverstanden ist. Auch das sich politisch aktiv zeigen vielleicht, im Kleinen oder im Großen. Aber eben nicht, sag mal, verantwortungslos zu sein. Sondern das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir sagen, und wichtig ist auch, nochmal zu begründen, nicht nur eine Position zu haben und zu sagen, Mensch, das ist ja vielleicht rassistisch, was du da sagst, oder das ist ja quasi rechtsextrem, wenn du eine AfD wählst, sondern auch zu begründen, warum man das nicht gut findet. Zu sagen, also auch die anderen, die sich vielleicht noch nicht so viel Gedanken gemacht haben und die meisten Leute haben tagsüber auch was anderes zu tun, trotzdem nochmal mitzunehmen und zu sagen, pass auf, wenn ich mir überlege, das, was die da sagen an hässlichen Dingen über ganze Gruppen, wenn ich mir überlege, das sagen die über mich, möchte ich das? Würde ich das wollen? Und dann komme ich meistens im Schluss, nee, möchte ich eigentlich nicht. Vielleicht auch meine eigenen gehässigen Gedanken, die ich gerade habe. Und ich habe die auch, ne, über die anderen. Die sind ja sowieso so. Ich weiß ja sowieso, wie die so sind. Nochmal zu überlegen, stopp, ich gehe nochmal einen Schritt nach hinten. Und dann auch das durchsichtig zu machen. Für die Arbeitskollegin oder vielleicht für andere Mütter im Kreis. die rumschimpfen gegen die da oben, zu sagen, nee, das ist eben nicht alles die Politik, sondern das ist ja gerade der Witz an der Demokratie, dass die Politik sehr, sehr unterschiedliche auch Lösungsvorschläge hat. Mhm. Und da kann man sich dann einen aussuchen. Aber einfach mit der, ich sag mal, Gießkanne drüber, das ist zu einfach. Mhm. Und das wird auch ehrlich gesagt den vielen Leuten nicht gerecht, die sich hauptamtlich oder auch ehrenamtlich für Demokratie engagieren. Das kostet nämlich eine Menge Zeit und Kraft. Mhm. Ne? Also mal in Straßenwahlkampf zu gehen, kostet total viel Energie. Ne? Da können wir froh sein, dass das Leute tun und das machen. Und wo man immer sagt, naja, wenn man selber bessere Ideen hat, mitmachen.
Aktiv sein, engagiert sein. Ihre, jetzt gerade so, Ihre Ergebnisse, die Sie zusammentragen, die Interviews, die Sie führen, diese ganzen Studien, die Sie betreiben, sind Sie gerade von Ihren Ergebnissen eher hoffnungsvoll oder sind Sie manchmal auch so ein bisschen demotiviert und denken und machen sich Sorgen?
Also die Mitte-Studie, an der ich beteiligt bin, die hat menschenfeindliche und rechtsextreme Einstellungen vor genau einem Jahr untersucht. Also Schwerpunkt der Zeit, der Befragungszeit war der Januar 2023. Was sehr erschreckend war, war festzustellen, dass tatsächlich inzwischen über 8% der Befragten ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Und das ist nicht Pillepalle, sondern das ist Befürwortung einer Diktatur, Verharmlosung des Nationalsozialismus, Antisemitismus, Sozialdarwinismus. Nicht, weil man mal einmal so einen Satz sagt, sondern weil man so einer ganzen Batterie von Aussagen zustimmt. Das ist ein sehr, sehr strenges Maß. Und wir hatten weitere 20%, die in so einem Graubereich waren. Und die machen mir eigentlich fast die größten Sorgen. Menschen, die so ein bisschen das Zutrauen zur Demokratie verlieren, die sagen, ja, funktioniert nicht so gut, gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, ist es vielleicht in der Diktatur doch besser, brauchen wir denn eigentlich Menschenrechte für alle, müssen wir die nicht kulturell auslegen oder sollten die vielleicht nur für Staatsbürger gelten, sind wir nicht zu weit gegangen mit Gleichstellung von diversen Gruppen, solche Zweifel hegen, das sind eigentlich die, ist die größte Gruppe und die ist auch gewachsen, das hat mir große Sorgen gemacht, weil die sind abholbar dann auch und ich glaube für die, da ist es besonders wichtig, drauf zu schauen, zu sagen, Mensch, willst du das wirklich? Und da haben wir viele Menschen, die sagen, na gut, wenn ich nochmal ein zweites Mal drüber nachdenke, möchte ich doch lieber gleiche Würde haben und nicht Feindseligkeit gegen XYZ, weil nicht zuletzt könnte ich die Nächste sein. Mhm. Und ich will auch nicht, dass meine Kinder in so einer Welt aufwachsen. Und gleichzeitig gibt mir Hoffnung, auch wenn damals der Anteil derjenigen, die noch fest auf dem Boden der Demokratie stehen und ohne Ja-Aber, ohne gleichzeitig, ich sag mal, trotzdem Hass und Hetze zu verbreiten oder weiter zu senden über Social Media oder auch vielleicht etwas unbedarft mal nachzuplappern, das waren immer noch eine große Mehrheit von über 70%. Die war sehr geschrumpft zwar im Vergleich zu den Vorjahren, aber immer noch da. Ich glaube, ein Teil von denen ist gerade auf der Straße und viele fragen sich ja auch, was können wir denn jetzt weiter tun, außer demonstrieren? Das kann man ja auch nicht jedes Wochenende machen. Mhm. Sondern ich sag mal, tatsächlich in den jeweiligen eigenen kleinen Bereichen, in denen man ist, in der Familie, im Bekanntenkreis, bei der Arbeitsstelle, zu sagen, was ist uns unsere Gesellschaft eigentlich wert? So kompliziert und anspruchsvoll das alles ist, hat niemand gesagt, dass das leicht ist und easy going mit der Demokratie. Aber sie ist uns was wert und wir wissen auch, warum wir Demokratie, wo wir hergekommen sind. Das heißt, hier auch nochmal Werbung zu machen, auch mit diesen kleinen Beispielen, die ich gebracht habe. Ne, dein Kind, jedes Kind ist ein bisschen anders im Vergleich zu anderen. Und wenn ich mir jetzt dieses andere herauspicke, darauf negativ rumreite, dann könnte jedes Kind das Nächste sein. Und so eine Atmosphäre wollen wir nicht haben.
Auf gar keinen Fall, weil dann sind wir später wirklich irgendwann bei den Brillenträgern oder bei den Menschen, die blau gerne mögen oder rot gerne mögen oder keine Ahnung, langhaarig, kurzhaarig, was auch immer.
Genau.
Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank für die vielen guten Punkte, die Sie gerade genannt haben, die ja Ergebnisse sind aus unglaublich vielen Gesprächen und Lesen von verschiedener Literatur und einfach von Gesprächen und Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie da auch Hoffnung haben, dass Ihnen trotzdem, auch wenn Sie tief in der Materie drin sitzen, sagen, okay, da hat sich was verändert. Wahrscheinlich werden jetzt die nächsten Befragungen gemacht fürs nächste Jahr, wie sich das verändert hat, aber dass eben die Menschen doch wach werden und Menschen, die vielleicht zweifeln, nochmal überlegen und sagen, vielleicht habe ich doch ein bisschen vorschnell was nachgeredet, sondern muss es nochmal überlegen, weil ich glaube tatsächlich, also in meiner Lebensspanne, die jetzt fast 48 Jahre ist, ich glaube, dass eine Wahl, die nächste Wahl, die jetzt bei uns ansteht, noch nie so wichtig war. Und ich glaube wirklich, dass es nicht nur um Parteien geht, sondern wirklich, was wollen wir, wie unser Land oder wie unser Leben wird und für welche Werte stehen wir ein. Deswegen ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, da einfach aktiv zu sein und für die Demokratie zu sein.
Unbedingt. Also wählen zu gehen und demokratisch zu wählen. Und sich auch klar zu machen, was auf dem Spiel steht. Ich bin ein bisschen optimistisch, dass gerade jetzt mit Beginn des Jahres, mit den ersten Sonnenstrahlen, viele Leute auch gesagt haben, ich will jetzt auch nicht mehr immer über Krise reden, das reicht mir jetzt. Natürlich sind die Zeiten vielleicht nicht so einfach, aber wir schaffen das auch insofern, als dass wir sagen, wir sind ja nicht, wir haben so viel Kompetenz, wir haben so viel Vermögen, Step für Step, ne, das nennen wir Krisenresilienz zu gehen und zu sagen, komm, wir nehmen uns an die Hand. Und das ist ja das Positive auch, was auf diesen Demonstrationen zu sehen war. Man hat sich gefreut, seine Nachbarn zu sehen, auch wenn man vielleicht vorher damit nicht gerechnet hat. Und daran können wir gut anknüpfen.
Definitiv. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
Danke.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder auch Themenvorschläge, meldet euch gerne und erstmal einen schönen Tag und wie immer natürlich ihr Mamas und ihr Papas. Ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald.
Das war Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.